Fritz und Sekt. Mit Hanna und Adriana.
Hallo und herzlich willkommen zu
Spritz und Sekt
mit Hanna und Adriana. Heute mal wieder aus dem Tonstudio.
Richtig, hier. Dem neu reformierten Studio, wenn man so möchte. Denn Adi hat ein paar neue Anschaffungen gemacht, damit wir eine noch bessere Atmosphäre, ein noch besseres Umfeld haben, in dem wir aufnehmen.
Ja, mal gucken. Heute ist, glaube ich, noch nicht alles optimal. Wir haben aber in den nächsten beiden Folgen, ich glaube, jetzt können wir es wirklich ankündigen.
Ja, können wir.
Gäste zu Besuch. Und zwar, es wird richtig gut. Ich habe so ein gutes Gefühl dabei. Und ich hoffe, dass bis dahin alles so richtig gut eingerichtet ist, weil, ja, wenn Gäste kommen, muss man schon hier nur das Beste auffahren.
Ja, das ich bin guter Dinge. Ich glaube, das wird gut.
Ja, oh, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen.
Ja, das letzte Mal noch in Berlin.
In Berlin. Du warst jetzt einen Monat auf Station.
Ja, genau.
In unserer Hauptstadt. Und was ich so mitgekriegt habe, hast du Berlin jetzt im zweiten Anlauf ganz gut kennengelernt?
Ja.
Und ist doch deine Stadt geworden?
Ja, also sagen wir es mal so, im Januar hatte ich ja nicht die beste Erfahrung. Corona. Aber jetzt im zweiten Anlauf muss man sagen, manchmal hat man ja auch einfach die Liebe auf den zweiten Blick, ne? Und ich hatte diesmal auch eine ganz andere Wohnung in einem anderen Stadtteil von Berlin. Ich war ja direkt in Berlin-Mitte untergebracht und das hat einiges ausgemacht. Also ich habe 15 Minuten zur Arbeit gebraucht, ich hatte alles da und es war halt auch schön. Ich hatte Besuch von euch, meine Eltern kamen zwischendurch mal zu Besuch und unter der Woche hatte ich halt meine Kollegin, mit denen ich dann was gemacht habe. Das hat wirklich, war einfach eine schöne Zeit. Ich habe sehr viel gesehen, mich durch diverse Cafés und Restaurants geschlemmt in Berlin und nee, hatte eine wirklich gute Zeit, aber bin jetzt auch froh, wieder hier in Frankfurt zu sein.
Ja, und ich bin froh, dass du auch wieder irgendwie in der Nähe bist und ein bisschen erreichbarer ja. Und ich nicht erst 5 Stunden mit dem Auto fahren muss, um dich zu sehen.
Ja, nee, jetzt erstmal ist ja auch keine Station angesetzt, erst wieder dann so im Frühjahr nächsten Jahres. Also
Momentchen mal, solltest du nicht noch nach Hamburg?
Ach, warte mal, ja, stimmt. Gott.
In 2 Wochen oder so?
In 2 Wochen.
Hanna?
Ja, ich bin in 2 Wochen nochmal für einen Monat in Hamburg. Ja, stimmt auch wieder. Siehst du mal, das ist schon, mein Kopf ist noch nicht so.
Ja, aber voll schade, weil da werde ich es nicht schaffen, dich zu besuchen. Und ich liebe Hamburg. Ich finde, das ist so eine schöne Stadt.
Ja, ich freue mich halt auf die Zeit mit meinen Kolleginnen. Wir haben ja eine 5er-WG jetzt, dann in der Zeit. 4 Frauen, 1 Mann.
Der Arme.
Naja, der hat sich so ausgesucht, ne? Beziehungsweise haben wir ihm auch keine Wahl gelassen.
Aha.
Und wir sind da nicht ganz zentral untergebracht, aber so, dass wir ungefähr 20 Minuten zur Akademie brauchen. Und ja, also ich glaube, es wird eine gute Zeit. Eine Kollegin hat jetzt schon, weil wir sind ja in der Weihnachtszeit da und wir haben schon gesagt, wir wollen Plätzchen backen, hat sie einfach schon Weihnachtsschürzen gekauft. Weißt du,
oh Gott, wie süß.
Ja, einmal mit Schneemännern drauf, einmal mit Weihnachtsmännern und dann nochmal, glaube ich, mit Lebkuchenhäusern oder irgendwie sowas. Ja, hat sie gesehen und meint, soll ich die besorgen? Und ich so, ja, bitte. Ich möchte mit einem Wein in der Hand quasi in der einen Hand da stehen und mit dem Nudelholz in der anderen Hand, weißt du, und dann schön da Keksteig ausrollen.
Finde ich, klingt gut.
Ja, es wird gut. Aber ja, und dann nächstes Jahr mal gucken, was da noch kommt.
Mit Zeit, dass du sesshaft wirst.
Ja, ich freue mich auch drauf. Also mal gucken, ist ja noch ein Jahr hin und dann schauen wir mal,
wie es weitergeht.
Ja.
Genau. Wunderbar.
Ja.
Worüber unterhalten wir uns heute, Hanna?
Wir unterhalten uns heute über die Faszination True Crime. Und ich muss dich ja nochmal fragen, weil ich habe da was in deiner Instagram-Story gesehen mit den 3 Fragezeichen. Bitte klär mich auf, was ist da passiert, wie kam es dazu?
Ja, also die 3 Fragezeichen sind 2019, Anfang 2020, glaube ich, so auf Jubiläumstour gegangen.
Okay.
Weil 40 Jahre 3 Fragezeichen.
Ja.
Und dann kam Corona.
Mhm.
Und es wurden einige Veranstaltungen abgesagt, verschoben und so weiter. Und jetzt, diesen Mittwochabend, waren die 3 Fragezeichen mit einem Live-Hörspiel in Frankfurt.
Ach, cool.
Und es war halt, also auf meinen Tickets stand das Datum irgendwie so 20. März 20.
Geil.
Und es wurde halt 3-mal verschoben.
Ja.
Und dadurch konnten ganz viele Leute nicht mehr an den Terminen und haben die bei eBay reingestellt.
Ach nein.
Und ja, vor 2 Wochen hat da jemand Schnapp gemacht.
Geil.
Ich habe mich auch echt die ganzen 2 Wochen so drauf gefreut und es war so cool.
Ja?
Ja. Also man muss auch mal sagen, dafür, dass es ein Kinderhörspiel ist, waren ungefähr 95% Erwachsene da.
Ja gut, wenn die seit 40 Jahren einfach schon, wenn es die seit 40 Jahren gibt, dann haben die natürlich, sind auch schon unsere, nein, nicht ganz unsere Eltern, aber halt so die Generation dazwischen ist halt ja, mit denen auch groß geworden. Genau. Und die sind halt jetzt auch 30, 40 dann so in dem Dreh, ne?
Ja, und ganz viele halt auch in unserem Alter.
Ja.
Und also es war schon echt cool, dass diese 3 Sprecher auf der Bühne halt die Originalstimmen, die da gelesen haben aus dem Skript.
Ach nee.
Ja.
Ach, wie cool.
Die standen und du hattest rechts daneben den analogen Geräuschemacher, sag ich mal, der mit der mit allerhand Zeug da saß und halt passend zum Hörspiel und zu den Bewegungen der Sprecher wirklich die Geräusche gemacht hat. Und auf der anderen Seite hattest du einen DJ, der halt andere Geräusche eingespielt hat. Also eine Szene war in so einem Gruselhaus und dann hat er halt digital dann im Hintergrund so
Knarren und sowas.
Knarren. Und der Geräuschemacher, der hat dann sozusagen die Szenengeräusche gemacht, also das Laufen auf den Dielen und so. Und so dieses Zusammenspiel auch mal zu sehen, war auch unglaublich spannend.
Ja.
Man hat gesehen, warum es nicht Hörspielsprecher eigentlich heißt, sondern Hörspielschauspieler.
Okay.
Weil die haben geschauspielert.
Ja.
Wirklich, also mit ihnen, also das waren Schauspieler, die da standen. Und ich glaube, dass sie das halt auch so im Tonstudio machen.
Klar, du musst die Emotionen ja auch irgendwie rüberbringen können.
Genau,
ne?
Genau. Und wenn du es einfach nur so liest, ja, da passiert halt nicht viel. Und die haben wirklich geschauspielert. Und wie gesagt, diese eine Szene im Gruselhaus, da war es dann auch in der dunklen Festhalle zwischen uns, war stockdunkel und ich saß da. Und
krass.
Nur mit Geräuschen gearbeitet. Und da waren keine Ahnung wie viel 1000 Menschen, 7000, 8000 Menschen oder so. Ich habe nachgeschaut, so viel passt rein.
Ja.
Es war nicht alles ausverkauft. Ich glaube, es ging noch mehr Leuten so, dass die einfach nicht mehr konnten.
Mhm.
Dann waren es halt 5000 Menschen. Du sitzt mit 5000 Menschen in einer riesigen Halle mitten in Frankfurt und hast so Schiss. Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut.
Krass.
Weil das so gut gemacht war. Und das Finale war grandios, da hingen die wirklich in einem Käfig über der Bühne, weil die da gefangen gehalten wurden. Und es war Feuer am Käfig, unterm Käfig.
Ach du meine Güte.
Ach du Scheiße.
Wo bin ich hier gelandet?
Ja, aber es war richtig cool und ja, so die Stimmung und da hast du halt, es war so, also der Fall an sich war jetzt nicht so super.
Mhm.
Ja, schon ein bisschen auch so sehr konstruiert auf dieses Live-Event zugeschnitten.
Ja.
Aber es war halt unglaublich viel Fanservice da drin.
Okay, alles
also,
klar.
Es gab so viele Querverweise auf alte Folgen.
Cool.
Dann wurde natürlich die Visitenkarte der 3 Fragezeichen vorgelesen.
Ja.
Der ängstliche Peter. Man hatte so ein paar lustige Sprüche drin. Also da ging es dann um dieses Geisterhaus und der Inhaber hat gefragt, so, ja, seid ihr denn eigentlich schon volljährig, dürft ihr überhaupt hier übernachten?
Ja.
Und Peter, nein, wir sind erst 15. und Bob steht halt daneben, Peter, wir sind 16. Und das seit 43 Jahren.
Das finde ich aber gut. Das finde ich sehr gut.
Und so dieses, ja, also, da war auch diese Interaktion da und es hat einfach super viel Spaß gemacht, auch einfach sich mit so vielen anderen 3-Fragezeichen-Fans zusammenzusetzen. Die haben wir teilweise hier in der S-Bahn schon getroffen.
Ach, lustig.
Ja, es war einfach cool. Und ich glaube, ich habe gesehen, dass sie nächstes Jahr wieder auf Tour gehen. Und
Adi wird wieder dabei sein.
Auf jeden Fall.
Ihr müsstet das mal jetzt gerade sehen. Während sie das erzählt hat, hat sie das größte Lächeln auf dem Gesicht, was von hier bis zum Mond reichen würde, theoretisch. Ja.
Also heute ist ja schon ein Highlight-Tag mit unserer Aufnahme, aber
das war so ein anderes Highlight.
Der Mittwoch kommt da auch. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen weiter vorne. Der war schon echt cool.
Kann ich aber verstehen.
Ja.
Ach, schön. Das freut mich. So ein schönes Erlebnis auch hattest diese Woche.
Ja, also 3 Fragezeichen war ja sozusagen nicht ganz True Crime, aber es war ja
eher
sozusagen
Crime.
Die erste Krimiserie, so die man als Kinder vielleicht gehört hat.
Richtig, genau, ja. Mittlerweile ist es ja dann doch eher, dass es hin zu Netflix-Filmen oder Podcasts geht. Ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Jahren, kam der raus, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Da hat Zac Efron den Bundy gespielt, der vor Jahrzehnten eine Reihe, also Serienmorde begangen hat, muss man ja sagen. Und jetzt auch Dahmer ist ja die neue Serie, die jetzt auf Netflix ist, die sich mit dem Fall Jeffrey Dahmer auseinandersetzt. Komme ich aber gleich auch nochmal zu. Wir sind ja ein Podcast. Und ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, weil tatsächlich, wenn du auf Spotify schaust und in den Top 30 Podcasts, finden sich echt einige True Crime Podcasts. Nicht nur hier Mordlos, worüber wir schon mal geredet haben.
Mhm. Ich habe jetzt auch Zeitverbrechen im Kopf.
Genau, ist auch dabei. Aktenzeichen XY ist auch mit dabei unter den Top 30. Genauso wie Serienkiller, Mörder und ihre Geschichten und Weird Crimes. Von Weird Crimes hatte ich jetzt noch nichts gehört. Aber alles welche, die unter den Top 30 sind. Heißt, man sieht ja auch, da ist ein gewisses Verlangen ja von den Zuhörern, dass sie das auch mit ihnen in den Alltag halt nehmen. Ich gebe ja auch zu, ich höre ja auch Mordlust abends zum Einschlafen so ungefähr.
Okay.
ist vielleicht für manche ein bisschen merkwürdig. Dahinter steckt einfach, dass die beiden Mädels, die den Podcast machen, einfach sau angenehme Stimmen haben und das wie Geschichten sind, die halt erzählen. Mhm. Es gibt manche, da musste ich schon ausschalten, weil ich selber so mitgefiebert habe und dann so dachte, nee, ich muss das jetzt, also entweder mache ich jetzt Stopp und höre es morgen weiter oder aber ich bleibe jetzt noch eine Stunde wach, weil ich so mitgenommen war von diesem Fall.
Hörst du noch andere True Crime Podcasts?
Neben Mordlust höre ich auf auch Zeitverbrechen, aber auch das Mord auf Ex.
Was sagst du zu Zeitverbrechen?
Ich finde es nicht schlecht, aber ich habe halt meinen Favorite und das ist Mordlust.
Also ich habe Zeitverbrechen auch gerne gehört und mittlerweile ist es nicht mehr
das, was es mal war.
Ja, irgendwie mir geht diese Sabine Rückert ehrlich gesagt so auf die Nerven. Die unterbricht die Leute ständig und die ist so von sich überzeugt, ich mir denke so, also ich wünsche niemandem Krankheiten, aber es wäre auch okay, wenn sie heute mal nicht dabei wäre. Und mein persönlicher Lieblings-True-Crime-Podcast ist Die Spur der Täter vom MDR.
Oh, siehst du mal, den kenne ich noch gar nicht.
Ja, der ist gar nicht so berühmt, aber kann ich wirklich empfehlen. Spielt halt meistens so in Ostdeutschland oder halt MDR, mitteldeutscher Rundfunk, aber ist Osten. Das ist manchmal struggle ich ein bisschen mit dem Dialekt von den O-Tönen, aber okay. Aber das finde ich viel besser gemacht, das ist viel sachlicher, das ist nicht so, das ist nicht so eine aufgepeitschte Stimmung, finde ich. Ja. Das nervt mich bei Zeitverbrechen auch, die schlagen sich ganz oft so auf eine Seite und es ist mir so, was ist, wenn ich eine andere Meinung habe?
Ja, naja, ich verstehe, was du meinst.
Das ist bei denen viel sachlicher und das finde ich total wichtig, weil da ist True Crime ja auch unglaublich in der Kritik, dass True Crime so oft sozusagen so die Täterperspektive hat und nicht die Opferperspektive und teilweise Opferfamilien gar nicht gefragt werden, wie mit denen umgegangen wird.
Ja.
Und bei Die Spur der Täter wird ganz viel Fokus auf die Polizeiarbeit gelegt.
Auch cool.
Wie gehen Ermittler vor? Was sind so bestimmte Verfahren, die bei der Polizei etabliert sind? Was kann man da machen? Was kann man da rechtlich machen? Und es sind nicht immer nur Mord und Totschlag, sag ich mal, sondern die haben eine unglaublich spannende Folge gemacht über den Einbruch ins grüne Gewölbe in Dresden zum Beispiel.
Ach krass, war das das mit der Münze, die da war das das oder war das was anderes, die da gestohlen worden ist?
Nee, nicht die Münze. Da wurde, glaube ich, so. Ach, ich hör's nach.
Okay.
Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. Oder diese Himmelsscheibe von Nebra, wenn ihr das was sagt.
Ja.
Also auch solche Dinge, da geht es auch mal um Kunstraub und so weiter. Also es ist viel breiter gefächert und es geht wirklich so um die Polizeiarbeit.
Okay.
Und das gefällt mir bei denen viel besser.
Okay. Mal abgesehen von dem grünen Gewölbe, was du jetzt ja angesprochen hast in der einen Folge, hast du eine Folge, die dich besonders mitgenommen hat, so bei einem True Crime Podcast, an die du dich erinnern kannst?
Es war auch bei denen, da ging es um den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt.
Mhm.
Und da haben sie zum Beispiel auch auch da wieder nicht den Fokus jetzt auf diesen Tag selbst, sage ich mal, gelegt,
ja.
sondern das Ganze, was davor passiert ist.
Ja.
Wie der bekannt war, welche einzelnen Schritte da bei der Polizei, beim Verfassungsschutz und so weiter.
Ja.
Diese V-Männer haben die beleuchtet, was alles davor passiert ist im Hintergrund.
Mhm.
Und da stellt man sich einfach nur die Frage, also das hätte man verhindern können.
Mhm. Ja.
Das, also.
Man hört das ja auch immer wieder, dass Täter schon auf der Liste standen oder schon unter Beobachtung waren
ja.
und dann trotzdem die Möglichkeit hatten, Attentate zu verüben. Also das finde ich halt immer so krass. Und ich weiß, man kann der Polizei, die sind schon wirklich an vielen Leuten dran und überwachen die ja auch. Aber ja, es ist halt irgendwie mies, wenn nachher dann rauskommt, wir hatten die schon auf dem Radar.
Mhm. Nee, und also bei dem, auch das ist eine Folge, die ich nur empfehlen kann. Geht unter die Haut.
Okay. Ja, es ist tatsächlich so, wir gehören zu der Gruppe, wenn man jetzt mal Männer und Frauen raus, also so gesondert voneinander betrachtet. Also tatsächlich ist es so, dass mehr Frauen True Crime sich damit identifizieren können oder dass Podcasts mehr hören, Serien mehr schauen als Männer. Und das lässt sich auch, da gab es eine Umfrage vom Bundeskriminalamt und dem Max-Planck-Institut aus 2017, die einfach gezeigt hat, dass Frauen in Deutschland sich deutlich unsicherer fühlen als Männer.
Verständlich,
Und dass sie mehr Angst haben, Opfer von Verbrechen zu werden. Und beispielsweise ist es so, dass 22% der weiblichen Befragten vor einer Körperverletzung Angst haben, während das nur bei 13% der Männer der Fall ist. Ein möglicher Grund, der aus dieser Umfrage herauskam, war, dass ein gesteigertes Interesse für True Crime vorhanden ist, da Frauen sich ohnehin gedanklich mehr mit Verbrechen beschäftigen.
Mhm.
Also sei es jetzt so, okay, was passiert, wenn ich alleine auf dem Weg abends nach Hause, wenn da irgendwas passiert. Deswegen laufen wir ja auch oft mit den Schlüsseln zwischen den Fingern rum, ja. Dass wir uns schon gedanklich darauf vorbereiten, was passiert. Also ich tue das.
Also ich habe all meine Wertsachen immer 5-mal eingepackt in irgendeine Tasche drin, weil ich Angst habe, geklaut zu werden.
Okay, gut. Nee, ich habe eher Angst, dass ich gekidnappt werde. Deswegen laufe ich immer mit den Schlüsseln zwischen den Fingern rum. Also ich habe quasi...
Damit du nicht gekidnappt werden kannst.
Weil ich dann nochmal was habe, womit ich theoretisch nochmal zuschlagen könnte.
Und du meinst, der abgenutzte Haustürschlüssel ist es dann?
Der ist nicht abgenutzt, der ist noch scharf.
Okay, meine nicht.
Naja, auf jeden Fall dieses gedankliche Beschäftigen mit Verbrechen wird als Grund gesehen, dass Frauen halt interessierter daran sind, sich mit True Crime auseinanderzusetzen.
Also das kann ich nur bestätigen, weil meine erste Berührung mit True Crime ist eigentlich Aktenzeichen XY.
Ja.
Was man halt so, man läuft das mal samstags abends oder so.
Genau.
Mit meiner Mama zusammen geguckt habe,
yep.
als Kind schon, wo ich mir denke so, okay, was wir als Kind alles geguckt haben.
Yep.
Und mein Papa das immer nur eher belächelt hat.
Ja.
Wobei da hatte man auch immer noch so ein bisschen dieses, naja, was ist, wenn da mal ein Fall vorgestellt wird, wo ich vielleicht helfen kann.
Ja, das ist krass. Aber du siehst ja auch, also weil du jetzt ja Aktenzeichen XY angesprochen hast, dieses Format läuft seit über 50 Jahren. Ja,
ja? So
das
krass.
Ist so krass. Und das ja nicht nur in Deutschland, sondern auch Österreich und Schweiz. Und die Leute scheinen ja Interesse dafür zu haben, sonst würde es ja nicht weiter ausgestrahlt werden, ja. Und man setzt sich mit diesen ungelösten Kriminalfällen auseinander. Ich finde es immer wieder spannend zu sehen, wie die das Ganze aufziehen und was ja auch teilweise für Hinweise dadurch noch eingehen, dass der Fall dann im Endeffekt gelöst wird.
Ja, das ist ja auch das Coole daran. Also damit wurden halt wirklich schon Verbrechen aufgeklärt.
Richtig, ja. Und tatsächlich... Es sind 40%, ich habe es nachgeschlagen, bei circa 40% der ausgestrahlten Fälle lässt sich ein Erfolg verzeichnen.
Wow.
40%. Das ist halt krass, ne?
Ja, das ist wirklich krass.
Ja, kam ich auch nicht drauf klar.
Also ich glaube, ich habe lange keine Folge mehr geschafft. Ich muss mal wieder reingucken.
Ja, ich habe es mir auch, ich habe bei der Recherche hier für die Folge auch gedacht, eigentlich, also ich habe mir den Podcast mal angehört, der auch nicht schlecht ist.
Da habe ich noch nicht reingehört, aber ich glaube, der steht auf meiner... Ich folg denen schon, aber ich habe es einfach noch nicht geschafft. Moment, ich komm auf so viele coole neue Podcasts.
Ja?
Ja.
Was hast du noch jetzt in der Zeit entdeckt?
Ich habe jetzt neu entdeckt für mich ein Spotify, ich glaube, es ist ein Spotify-Podcast, Mythen und Legenden.
Das sagt mir irgendwas. Ich glaube, den habe ich eventuell auch schon mal gehört.
Ja, also mir wurde er jetzt einfach vorgeschlagen auf meiner Startseite. Ich habe reingehört und der ist so cool gemacht. Also beginnt halt so mit der ägyptischen Mythologie, wo so ein paar Geschichten von Isis, Osiris, Horus, Anubis, ich weiß nicht, wie die miteinander verwandt sind.
Krass,
und
okay.
Seth. Und super spannend und die folgen da nur so 15 Minuten.
Mhm.
Was, also finde ich halt echt cool, so wenn ich, keine Ahnung, Küche aufräume, Spülmaschine ein und aus und denkst so, ja okay, dauert halt so ungefähr eine Viertelstunde, ja, bis ich hier noch die Nudeln koche und so. Ja, hörst du halt so eine Folge. Jetzt bin ich bei der nordischen Mythologie angelangt.
Auch nicht schlecht.
Ja, Thor und so weiter.
Stimmt, das ist ja, ach, stimmt ja, das ist ja auch eine, ja.
Das ist nicht nur Marvel.
Ja, ja, sieh es mir nach.
Das ist Marvel, oder?
Ja, das ist Marvel.
Okay.
Sieh es mir nach, ich verbinde das automatisch mit Marvel.
Ja, das ist Thor. Und weißt du, was Thor für einen Einfluss hat heute noch auf uns?
Nein, ich weiß nur, dass er dort der Gott des Donners ist.
Ja, und deswegen heißt unser Donnerstag Donnerstag.
Ah, okay, siehst du mal.
Der kommt vom Gott Thor, vom Nordischen.
Das wusste ich nicht. Siehst du mal, wieder was Neues dazu gelernt.
Konnte ich dir wieder mein Wissen unterbreiten. Oh Gott, das klingt so eingebildet. Egal.
Nein, alles easy. Alles easy. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Bogen hier zurückspannen soll, du.
Sorry, wir sind voll weit weg. Schon 20
von
Minuten
Thor
aufgenommen, aber ja.
Wir waren bei Aktenzeichen XY.
Ja.
Eines der wohl bekanntesten True-Crime-Formate. Und wie wir eben schon gesagt haben, gibt es seit über 50 Jahren. Tatsächlich kam es dann so, dieser Boom der 10er Jahre löste dann vor allem dieser Podcast-Serial, der kam im Jahr 2014 raus, und die Netflix-Doku-Serie Making a Murderer 2015. Dadurch kam dieses ganze Podcast erst zustande, dass man da sich dann auch mit True Crime beschäftigt hat. Und gerade letztere Serie hat sich ja, beschäftigte ja sogar vor einigen Jahren das Weiße Haus, weil Fans der Reihe Barack Obama baten, den Star der Show, den Straftäter Stephen Avery zu begnadigen. Also, okay. Ja, richtig, richtig krass. Und ja, du siehst, was so Netflix-Serien, Podcasts auch für einen Einfluss irgendwie haben, ne? Jetzt mal abgesehen von Aktenzeichen XY. Ja, und dann die neuesten Beispiele, was ich ja eben auch schon angesprochen habe, war diese Serie Dahmer, die jetzt neu auf Netflix ist. Ich habe sie selber noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ich kenne nur den Fall von Jeffrey Dahmer. Und da muss man sagen, vielleicht macht man da mal so eine kleine Triggerwarnung generell für die Folge jetzt rein, weil wir beschäftigen uns später auch nochmal mit einem anderen Fall, der jetzt vor kurzem wieder zu Aufsehen in der Öffentlichkeit geführt hat. Aber Jeffrey Dahmer hat ja im Endeffekt 17 Männer getötet. Die meisten davon hat er ja in homosexuellen Bars in Milwaukee kennengelernt. Und fast alle davon waren schwarz, indigen oder latinostämmige Männer, die aus schwierigen Verhältnissen kamen. Das Ekelhafteste daran fand ich eigentlich, dass er sogar bei einem wohl ein bisschen kannibalenmäßig unterwegs war und sogar Teile von ihm gegessen hat. Das wurde alles ein bisschen zugespitzt in der Serie und hat sich wohl nicht alles ganz so zugetragen. Ich habe da nochmal ein bisschen recherchiert, weil in der Serie wird zum Beispiel gesagt, da gibt es diese eine Szene, sorry, Spoiler, wo er wohl seinem Opfer ins Ohr flüstert, dass er jetzt, dass er es mag, sein Herz zu hören, bevor er es gleich dann verspeist. Ja, und das hat sich wohl nicht so zugetragen. Es gibt wohl, das hat er später auch zugegeben, er hatte wohl schon einen Teil von dem Menschen gegessen. Es war aber nicht unbedingt das Herz, sondern es war was anderes. Macht es nicht unbedingt besser, aber ja.
Weißt du, was True Crime aus mir gemacht hat?
Mhm.
Wenn ich
Kannibale.
Kannibale, ja, mhm, höre, dann kommt in meinem Kopf gleich der Kannibale von Rothenburg.
Ja, das.
Und das habe ich eigentlich, kenne ich nur, weil ich das halt schon in drei verschiedenen Podcast-Formaten gehört,
ja,
habe und viel zu viel darüber weiß.
Witzig ist, dass bei mir Kannibale löst gar nicht mal, also verbinde ich gar nicht mit Podcast oder True Crime. Ich muss da immer an Friday von Robinson Crusoe denken, ja, weil der auch Kannibale war,
ja,
laut Buch. Ja,
okay.
Ja, daran muss ich direkt denken. Aber das ist vielleicht auch mit meinem Uni-Hintergrund. Ja. Da kriege ich eher dann solche Assoziationen. Ja, aber es ist krass, denn tatsächlich True Crime ist ja so eine Millionenindustrie geworden mit Radioshows, Filmen, Podcasts, Serien, Zeitschriften, Sachbüchern. Ich habe jetzt erst letztens in Berlin bei Dussmann.
Ach, diese schöne Buchhandlung, die du mir geschickt hast.
Ich habe mir da ja ein Buch fotografiert und ich muss es noch lesen, weil es ist ein Spiegel-Bestseller und ist von einer Autorin, die ich glaube, es sind 13 True-Crime-Fälle da nochmal näher beleuchtet und auch sowohl mit Polizei als auch mit Angehörigen gesprochen hat und das Ganze nochmal aufdröselt. Ich habe es mir abfotografiert. Ich glaube, ich packe es auf meine Weihnachtsliste, weil mich das super interessieren würde. Wenn ich das gemacht habe, gebe ich euch nochmal ein Feedback, ob sich das lohnt. Ich glaube schon. genau, aber es ist ja auch, ich persönlich habe ein Fable für Cold Cases, also für Fälle, die nie gelöst werden konnten. Es gibt ja hier Jeffrey Dahmer, die Serie, das ist ja alles aufgeklärt irgendwann. Die Leute wurden verurteilt, teilweise noch mit in den USA mit einem elektrischen Stuhl dann hingerichtet. Mhm. Aber ich habe ein Fable für Cold Cases und für Fälle, die halt einfach schon teilweise 20, 30 Jahre her sind. Da gebe ich meiner Mutter auch so ein bisschen die Schuld für, weil sie mich damals an die Serie Cold Case rangeführt hat und ich diese Serie gesuchtet habe.
Also wirklich. Wir haben das anscheinend beide von unseren Müttern mitbekommen.
Ja, aber siehst du mal, Frau zu Frau, ne? Muss man ja auch wieder sagen.
Ja gut, die Frage ist doch jetzt, ich meine, ich habe ja eine Schwester, die hört, glaube ich, auch Mordlust.
Ja.
Wie ist es bei deinem Bruder?
Gar nicht.
Ha.
Nee, gar nicht.
Also geht das wirklich mehr den weiblichen Weg.
Anscheinend schon, ja. Also ich würde jetzt mal sagen, ja. Ja, ich habe mir einen von diesen Cold Cases rausgesucht. Und zwar, das ist der Fall, der jetzt wieder mehr Aufmerksamkeit erregt hat. Sagt dir der Name Maddie McCann noch was?
Maddie war dieses Mädchen, was in Spanien aus dem Hotel verschwunden ist?
Genau, an der Algarve in Portugal, ja. Aber ja.
Okay, Portugal, Spanien, alles Italien.
Genau. Ja, ich habe durch meinen Beruf einfach sehr mitbekommen, was da jetzt in letzter Zeit noch los war.
Da gibt es neue Erkenntnisse?
Genau, ja. Es ist nämlich so, dass die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erhoben hat gegen Christian B. Es ist ein Deutscher, der Hauptverdächtiger in dem Fall ist. Und das muss man halt sagen, nach 15 Jahren, nachdem das Mädchen halt in der Hotelanlage verschwunden ist. Mhm. Es gibt eine 100 Seiten dicke Anklageschrift.
Ach ey.
Und die Eltern kämpfen ja weiterhin dafür, ihre Tochter zu finden. Ich habe mir nochmal angeschaut, was eigentlich genau damals passiert ist, weil 2007 war ich 11. Ich weiß, ich habe den Fall damals durch die Medien mitbekommen.
Ich habe das auch richtig krass. Ja. Da wurde so lange drüber berichtet.
Ja.
Meine Mama hat sich tierisch drüber aufgeregt, dass sie ihr Kind alleine haben im Hotelzimmer sein lassen.
Richtig, genau.
Also das macht man nicht.
Nee, ich habe auch vorhin noch mit meinem Partner drüber gesprochen, bevor ich hierher gefahren bin, weil ich ihm erzählt habe, worum unsere heutige Podcast-Folge halt geht und meint dann auch so, das ist in der Hotelanlage, klar, da fühlst du dich sicher, aber ich würde niemals, zumal sie haben ja nicht, das waren ja mehrere Paare, also es war, um es mal kurz aufzurollen, es war die Nacht vom 3. Mai 2007, kurz vom 4. Geburtstag von Maddie.
Mhm. Ich meine, die war drei.
Die war drei, vier, also ja, drei. Und die Eltern hatten sich mit einem befreundeten Paar quasi, haben die Urlaub gemacht und die McCanns haben halt gedacht, es würde ausreichen, wenn man abends essen geht, in einem Restaurant von der Hotelanlage, dass man die Kinder quasi, wenn sie schlafen, alleine lässt. Die hatten wohl ein Babyfon mit dabei, zumindest das andere Paar.
Mhm.
Aber die haben im Endeffekt alle Kinder, weißt du, es waren alle Kinder, also nicht nur die Kinder, der mir kennst, also die Maddie hatte ja auch noch Geschwister, Zwillinge, sondern auch die vom befreundeten Paar, ja. Waren alle alleine, ja. Und die haben gedacht, es würde ausreichen, den Babyfon mitzunehmen und alle halbe Stunde nachzugucken. Was kann in 30 Minuten alles passieren? Mhm. Ich meine, wir sehen es ja jetzt, ne? Die sind dann um 22 Uhr zurück und haben dann das Verschwinden der Tochter bemerkt. Haben zumindest gesagt, dass das Fenster des Apartments, welches zuvor wohl geschlossen war, dann offen stand.
Mhm.
Weiß man natürlich nicht, konnte nicht nachgewiesen werden, ob das tatsächlich der Fall war. Und daraufhin haben hunderte Polizeibeamte die ganze Ferienanlage durchkämmt, haben im Flughafen alarmiert, dass da keiner mit einem Kind irgendwie durch die Sicherheitskontrolle kommt. Und die gingen zu diesem Zeitpunkt ja davon aus, dass Maddie entführt worden war. Dann wurde auch in den Raum geschmissen, dass sie eventuell von einem pädophilen Ring oder einer kriminellen Organisation aufgegriffen worden ist.
Da sind wir wieder beim Kidnapping.
Genau. Und dann halt ins Ausland verkauft worden wäre. Ein Tag später haben sie sich dann an die Öffentlichkeit gewandt, was ich damals, und die Szene habe ich tatsächlich noch im Kopf, voll herzzerreißend fand, weil ich mir so dachte, da sind Eltern, die das Kind, das Bild ihres Kindes in der Hand halten, einfach nur flehen, dass derjenige, der das Kind entführt hat, es zurückbringt. Und die haben ja dann auch die Bevölkerung gebeten, zu unterstützen, und das Ganze zog sich ja und zog sich ja. Und ja, 25 Tage später, das heißt, wir reden hier schon von einem Monat eigentlich, der vergangen ist, wo dann halt nichts passiert ist. Und man sagt ja eigentlich, wenn jemand nicht in den ersten 24 Stunden oder 48 Stunden zurückkommt, dann schwindet die Wahrscheinlichkeit.
Die Wahrscheinlichkeit sinkt immer weiter.
Ja, und das ist halt krass. Auf jeden Fall war dann nach 25 Tagen so das erste größere Indiz, das, was passiert sein könnte. Denn man hat dann Blutspuren des Mädchens in einem Wagen gefunden. Was darauf hindeutete wohl, dass man die Leiche halt in einem Kofferraum gepackt hatte.
Sie sind schon davon ausgegangen, dass sie tot ist.
Ja, eigentlich schon. Also zumindest die Polizei. Wenn man den britischen Medien Glauben schenken darf, dann stimmten die Blutspuren zu 100% mit Maddies DNA halt überein. Aber die Polizei hat das Ganze nie bestätigt. Also das war so, ne?
Okay. So, und wer ist jetzt dieser Christian B. oder so, der da...
Christian B. kam erst sehr viel später. Also wir sprechen hier von 2007, wo das Ganze passiert ist. Zwischenzeitlich hat der Chefermittler auch noch die Eltern verdächtigt gehabt, was ich auch nie bestätigen konnte. Der dann auch seinen Job wegen des ganzen Medienrummels aufgegeben. Dann kam ein neuer, der hat, glaube ich, nach 14 Monaten dann schon wieder seinen Job eingestellt und dachte so, okay, reicht wieder. Und Christian B. kam dann erst relativ spät. Also die Ermittlungen wurden ja irgendwann dann eingestellt, zumindest von der portugiesischen Polizei. Es gab ein Ermittlerteam aus Großbritannien von Privatdetektiven, die da weiterhin dran waren. Und genau, und dann im Jahr 2020 durch Aktenzeichen XY.
Ja.
kam der Fall dann wieder neu ins Rollen, wenn man so möchte. Also es war die ganze Zeit immer stetig irgendwie was, ne? Aber klar, wenn das über Jahre geht, dann verliert die Öffentlichkeit irgendwann auch mehr und mehr das Interesse, obwohl natürlich der Jahrestag vom Verschwinden immer wieder hochgepusht wird in den Medien.
Ja, aber es ist ja jetzt schon so, dass wir auch bei diesen ganzen Krisen, die aktuell draußen sind, also wir sind einfach nur begrenzt aufnahmefähig.
Ja, auf jeden Fall.
Und dafür ist das dann irgendwie doch zu weit weg.
Ja, das stimmt. Ja, auf jeden Fall war es dann halt so, am 3. Juni 2020 hatte Aktenzeichen XY eine Sendung dem Fall Maddie gewidmet. Und da war es dann auch so, dass das Bundeskriminalamt verlauten ließ, dass wohl ein 43-jähriger deutscher Sexualstraftäter als Verdächtiger identifiziert wurde.
Okay, was soll der gemacht haben?
Der lebte 2007 halt an der Algarve und gegen ihn wurden dann Mordermittlungen eingeleitet. Wir sprechen hier von besagtem Christian B., der im Zeitraum zwischen 1995 und 2007 regelmäßig halt an der Algarve lebte und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt und halt nebenher noch in Hotelanlagen eingebrochen ist.
Aha, okay.
Genau, und hat wohl auch Drogenhandel verübt da in der Zeit.
Also er hatte diverse Nebengeschäfte.
Er hatte diverse Nebengeschäfte, Nebeneinkünfte, ja, genau. Und es war dann so, dass das Ganze fand ja im Juni statt. Im Juli kam es dann zu Durchsuchungen in Hannover, wo der gute Mann dann lebte in der Zeit, also nachdem er dann nicht mehr in der Algarve war. Und haben dann umfangreiche Grabungen auf dem Grundstück da vorgenommen. Und die Leiche des Kindes wurde nicht gefunden, um das mal vorwegzunehmen. Man hat aber Kinderpornografie gefunden. Mhm. Also auf diversen Speichermedien, muss man sagen.
Okay.
Deswegen ist er weiterhin auch der Hauptverdächtige, weil er halt zu dem Zeitpunkt in Portugal war.
Da unten war.
Sich auf Hotelanlagen rumgetrieben hat. man weiß natürlich nicht, inwiefern, ja gut, wenn man halt sagt, er wäre da eingestiegen in das Apartment, eigentlich machen Kinder ja nichts, ne? Also eigentlich hätte er keinen Grund gehabt. Dann wiederum, wenn er halt Kinderpornografie schon zu dem Zeitpunkt auch besessen hat, weißt du ja nicht, was er dann im Endeffekt, wenn er sich so dachte, okay, bin ich schon mal hier, dann, ne?
Okay.
Ja, also es ist ein Fall, der halt immer noch für viel Aufmerksamkeit sorgt. Die Familie hatte auch zum 18. Geburtstag von der Maddie sogar ein Bild anfertigen lassen, wie sie jetzt aussehen könnte. Also die sind weiterhin felsenfest davon überzeugt, dass die Kleine noch irgendwo lebt. Ich kann es mir nach so langer Zeit nicht mehr vorstellen.
Ich auch nicht. Redet dieser Christian B.?
Nein.
Okay.
Nee. Er redet nicht.
Und das regt mich halt auf. Also wenn da Anklage erhoben wird, dann werden da ja wirklich, also die werden ja krasse Beweise haben, weil sonst klagst du ja niemanden an als Staatsanwaltschaft.
Nee,
ja, das ist richtig. Weil du weißt, dass es uns nicht durchkommt.
Ja.
Und dann hast du da Eltern, die immer noch glauben, dass ihre Tochter noch irgendwo auf dieser Welt ist.
Ja.
Und dann hat er nicht mal den Mut zu sagen, ich habe eure Tochter umgebracht und sie ist tot.
Mhm. Ja, was den Eltern ja auch irgendwann mal Seelenfrieden geben würde. Die mussten ja über die letzten 15 Jahre für ihre anderen Kinder da sein, die das ja auch komplett mitbekommen haben. Ich meine, die waren zwar
sind
zwei, aber
traumatisiert,
ja, natürlich.
Mindestens.
Ja. Alleine durch den ganzen Schmerz, den die Familie ertragen musste, in den Schuhen möchte man nicht stecken. Und ich finde, alleine, dass die Eltern endlich mal zur Ruhe kommen können, das wäre er ihnen schuldig.
Mhm.
Also, wenn er schon so eine Tat verübt, dann soll er wenigstens irgendwann den Eltern den Frieden gönnen, dass sie auch mal damit abschließen können. Weil, ja.
Und da sind wir wieder an dem Punkt, warum True Crime uns so bewegt, glaube ich, weil wir da mitfühlen und da irgendwie voll
mit dabei sind irgendwie.
Mit dabei
Wir sind voll involviert, gefühlsmäßig halt, ne?
Aber der Fall ist natürlich auch krass, weil der ja wirklich auch, ich weiß nicht, ob weltweit, aber auf jeden Fall europaweit in den Schlagzeilen war.
Ja, die haben ja alles daran gesetzt. Die haben ja wirklich, die haben die britischen Medien da so rein involviert in den ganzen, Prozess von den Ermittlungen und so. Ich glaube, sowas gab es vorher auch noch nicht. Also Eltern, die so dafür kämpfen, ihr Kind wiederzufinden, gab es, glaube ich, in dem Maße einfach noch nicht.
Okay, also warten wir mal. Wo ist der angeklagt? Dann in Portugal oder hier in Deutschland?
Hier in Deutschland läuft das Ganze ab, ja, genau.
Na, dann hoffen wir einfach mal, dass wir noch was mitkriegen.
Werden wir sicherlich. Also ich hoffe ja immer noch, dass er irgendwann reden wird.
Ja. Spätestens dann in einem Zeitverbrechen-Podcast.
Genau, wahrscheinlich.
Mit Sabine Rückert und Andrea Sittke.
Ja.
Okay, ich habe so viele Folgen von denen gehört. Ich bin eigentlich so schlecht da drin, mir Namen zu merken. Und wenn ich diese Namen so einfach so sagen kann, dann habe ich eindeutig zu viel gehört von denen.
Ja. Ich finde es halt nur so spannend, dass wir beide sagen, so Hörspiele, Podcasts, das finden wir bei True Crime wirklich noch gut. Zum Beispiel die Serien, wenn es so ums Visuelle geht, bin ich ja ein kleiner Schisser, ne? Also.
Nee, und da die Spur der Täter hat ja eine Schwesterserie, die läuft mittwochs abends immer auf dem MDR.
Ja.
Die heißt dann nicht die Spur der Täter, sondern den Tätern auf der Spur oder irgendwie
Ja.
und da hast du dann oft auch zu den Fällen die visuelle Ausgabe davon.
Ah,
und die ist
okay.
auch richtig gut gemacht.
Ja?
Die dauert vor allen Dingen nicht so lange. Die dauert so eine halbe, dreiviertel Stunde meistens.
Okay.
Und da muss, also da, aber wie gesagt, da kannst du ja dann auch gucken, okay, schaue ich mir jetzt einen Mord an? oder halt da so über das grüne Gewölbe oder über irgendwas anderes.
Aber das ist ja dann eher schon wieder Doku-mäßig,
nehme ich
mal an. Ne? Das kann ich auch. Mhm. Da hat tatsächlich RTL zum Beispiel, die haben eine ganze True-Crime-Doku-Reihe, wo auch zum Beispiel der Fall Rebecca, falls du dich an den noch erinnerst, auch aufgenommen wird oder ich hatte letztens erst wieder einen gesehen, da ging es auch um ein Mädchen, was in ihrer eigenen Wohnung dann von ihrem Mörder aufgesucht wurde, von jemandem, den sie kannte. Der lag nur halt unter ihrem Bett und ist irgendwann dann, als sie im Bad war, rausgekommen. Und Dokus
kann ich noch gucken. Das Beste an meinem Bett ist ja wirklich,
dass man da nicht drunter gehen kann.
Dass es zu ist. Das ist dieses Malmbett, was man so hoch klappen kann, ja, für den Stauraum und drunter. Und es ist rundherum zu.
Das heißt ist praktisch.
Auch, ja, das heißt auch, dass keine Spinnen unter dem Bett sein können.
Das ist eigentlich eine schlaue Sache, ja. Das habe ich bei mir nicht.
Entschuldigung. Ja. Aber du schläfst im Moment ja auch nicht alleine ein.
Das stimmt. Und da ist auch kein Platz unter dem Bett. Das geht so weit runter, da kannst du nicht drunter kriechen.
Ja, ja, die Spinnen schon, aber kein Mörder.
Ja,
kein
aber
Mörder.
Kein Mörder. Ja, das ist, also da bin ich ja, ja raus. Also, nee, da, nee. Also, sowas kann ich dann nicht gucken. Dokus, ja, aber so richtige Netflix-Serien, sag ich jetzt mal, das ist dann für mich schon wieder too much. Ja, weil dann auch dieses Blutige halt meistens eher nochmal im,
ja,
Vordergrund steht.
Das brauche ich auch nicht.
Nee.
Ich mag das viel lieber so sachlich und
ja,
ich muss nicht erzählt bekommen, in welcher Reihenfolge da irgendwelche Eingeweide aus dem Körper rauskamen.
Nee, muss ich auch nicht. Ich habe lieber
und sehen
quasi,
will ich das noch viel weniger.
Nee, da habe ich lieber, weißt du, durch den Podcast so ein Kopfkino, weil das ist meistens nicht so brutal wie das quasi, was dann visuell dargestellt wird.
Ja, und das ist halt auch der Unterschied. Also bei Hörspielen, Podcasts und so weiter, was du dir vorstellst oder auch wenn du liest,
ja,
dein Körper, also dein Kopf wird sich nur so viel vorstellen, wie er möchte.
Ja, wie er handeln kann.
Also auch manche Stephen King Bücher sind zwischendrin, die so Passagen, wo du denkst so, war schon eklig eigentlich. Mhm. Ja. Aber wenn es deinem Gehirn einfach zu viel ist,
ja,
dann liest du das zwar liest du so trocken drüber und dann geht's weiter.
Ja.
Und sobald du das dir halt anschaust, kriegst du das halt vorgesetzt. Und ja, dann musst du dir das angucken und dann ist es auch in deinem Gehirn drin.
Richtig,
ob
genau,
du wolltest
ja,
oder nicht.
Richtig, genau.
Und das ist, glaube ich, der Unterschied.
Ja. Wir sehen, wir sind im richtigen Genre gelandet hier.
Ach,
mit unserem,
ja,
Podcast.
Schlimm.
Ja, damit bin ich auch durch mit dem Fall.
Ja.
Ja.
Super. Abschließend True Crime. Top.
Top.
Nicht Flop.
Top, auf jeden Fall. Es werden ja auch Endorphine da freigesetzt, tatsächlich.
Was?
Ja, es ist so, dass jede...
Wenn der Täter geschnappt wird oder so.
Nee, tatsächlich ist es so, dass diese jede Angst- und Stresssituation, ja, bei die wir durchleben, sei es jetzt durch Hören, sei es durch visuelle Reize, da setzt das Gehirn Endorphine frei. Das heißt, es sorgt für ein Hochgefühl, für Schmerzfreiheit,
mhm,
und dafür, dass wir stark beglückt sind. Und
okay,
deswegen, ja, kommt man auch oft euphorisiert aus diesen Podcasts, Serien etc. raus, weil wir so viele Endorphine freigeschüttet haben.
Interessant.
Ja, das zum Schluss.
Mir fällt gerade ein, abschließend möchte ich doch noch was sagen. Und
was
zwar
denn?
Steht True Crime ja teilweise auch sehr in der Kritik.
Ja.
Dadurch, dass so auf diese Täterperspektive eingegangen, mhm, wird. Und ich glaube, da können wir uns alle einfach vornehmen, solche Formate einfach zu meiden.
Zu meiden oder zumindest zu hinterfragen auch.
Genau.
Dass man sich seine eigene Meinung bildet und selber nochmal Recherche betreibt und nicht das, was da einem vorgesetzt wird, für bare Münze nimmt. Es hilft oder es lohnt,
ja,
sich zumindest immer nochmal selber Recherche zu betreiben.
Und halt immer das Ganze einfach aus der Perspektive der Opfer zu betrachten.
Mhm.
Und was halt gar nicht geht, ist, wenn über solche Sachen berichtet wird und mit Hinterbliebenen nicht gesprochen wird vorher.
Ja, sehe ich auch so.
Das wollte ich noch loswerden.
Das ist doch ein schöner Abschluss für unsere Folge hier.
Ja.
Ihr könnt uns ja mal sagen, welche Podcasts, welche True Crime Podcasts ihr gerne hört, welche Serien euch voll in den Bann gezogen haben oder auch welcher Fall euch besonders nah gegangen ist, den ihr so aktiv wahrgenommen habt, würde uns auf jeden Fall interessieren. Und ansonsten sagen wir danke fürs Zuhören.
Bis in 2 Wochen und freut euch auf was Großes.
Ja, genau.
Ciao.
Macht's gut.